HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Dirk Leukroth. Ein Foto kursiert derzeit im Internet, das für Aufsehen sorgt. Vor der Polizeistation von Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis. Dort hängen die Deutschlandflagge und auch die Hessenflagge auf Halbmast. Allerdings verkehrt herum. Aufgenommen wurde das Foto bereits am 27. Januar und das ist ein ganz besonderer Tag, nämlich der Holocaust-Gedenktag. Steht da eine politische Aussage also dahinter? Der Staatsschutz ermittelt und hat Hessen damit einen neuen Polizeiskandal? Michael Pörtner berichtet über die Stimmung in Schlüchtern.
Schwarz, Rot, Gold und auch der Hessenlöwe verkehrt herum auf Halbmast. So geschehen vor der Polizeistation von Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis. Ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag. Absicht oder ein Versehen? Viele Menschen in Schlüchtern haben dazu eine klare Meinung.
Das ist ja ein Hammer. Wie kann man sowas überhaupt machen, so öffentlich? Ja, fand ich eine Unverschämtheit.
Das muss man doch merken, wenn man Fahner verkehrt um aufhängt, oder? Also ist das doch gewollt, denke ich mal.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unabsichtlich gemacht wurde. Das ist meine Meinung.
Ich finde es jetzt ein bisschen übertrieben, was daraus jetzt gemacht wird. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Versehen war.
Ich weiß nicht, ob das die Polizeischützer sein. Ich glaube nicht. Vielleicht auch böse Junge, ich weiß es nicht. Schön ist es nicht, was sie da gemacht haben.
Diese ganze rechte Scheiße macht sich halt tierisch breit momentan.
Die in Frage kommenden Beamten sind versetzt worden. Der Staatsschutz ermittelt. Es besteht der Verdacht der Verunglimpfung des Staats und seiner Symbole sowie der Volksverhetzung. Eine schwere Straftat. Politiker halten sich mit Kommentaren zurück. Der parteilose Schlüchterner Bürgermeister Matthias Möller sorgt sich vor allem um den guten Ruf seiner Stadt.
Wir wissen ja noch nicht mal, wer es war, beziehungsweise wir haben dementsprechend auch keine Informationen bekommen, auch zu Recht, weil die Ermittlungen laufen. Und dann ist es die Frage, wer war es, beziehungsweise was waren die Motive, beziehungsweise auch der Hintergrund. War es ein Versehen oder war es ein Scherz? Das mögen dann die Ermittlungen ergeben. Man sollte die Flaggen schon so aufhängen, dass sie richtig rum aufhängen.
Das Wort Scherz in diesem Zusammenhang befremdet. Am Holocaust-Gedenktag wird der Millionenopfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Januar befreite die Sowjetarmee das KZ Auschwitz. Steht eine rechtsradikale Aussage dahinter? Dazu müsste dem Täter oder den Tätern ein Vorsatz nachgewiesen werden. Das ist schwierig. Die Menschen in Schlüchtern meinen, das muss Konsequenzen haben.
Das finde ich richtig dann, dass es nicht nur unter den Tisch gekehrt wird, sowas, ne?
Ja, man soll die Leute mal fragen, was sie sich dabei gedacht haben und welche Absicht man sich davon verspricht oder welche Ziele man verfolgt, ja. Man soll das auf alle Fälle verfolgen.
Ich denke mal, er soll auf alle Fälle dann wenigstens eine Geldstrafe bekommen.
Da es Beamte sind, wenn es wirklich einer Absicht nachgewiesen werden würde, dann hätte das natürlich dienstrechtliche Konsequenzen. Das ist ja völlig logisch.
Das sind Vorbilder. Das ist die Exekutive. Da würde ich mal sagen, da sollte man schon hart durchgreifen.
Wenn das mit Absicht geschehen wäre, auch von der öffentlichen Stelle, sowas dürfte nicht passieren.
Vor der Polizeistation in Schlüchtern hingen am Holocaust-Gedenktag die Deutschland- und die Hessenflagge auf Halbmast und auch noch verkehrt herum. Der Staatsschutz ermittelt. Ein Bericht von Michael Pörtner. 0 Quadratmeter Bauland und trotzdem weit mehr als 2 Millionen zusätzliche Wohnungen in deutschen Großstädten. Das halten Forscher der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts für Systemforschung für durchaus realistisch, wenn man zum Beispiel Supermärkte, Bürogebäude oder auch Parkhäuser um Wohnetagen aufstocken würde. Konkrete Ergebnisse der neuen Deutschlandstudie Urbanes Wohnen. Gerade in Berlin vorgestellt. Auch für die Rhein-Main-Region sehen die Wissenschaftler viel dabei ungenutztes Potenzial.
Der Rewe-Supermarkt in der Darmstädter Heinrichstraße, ein eingeschossiger Flachbau und drumherum ein Parkplatz mit fast 100 Stellplätzen. Für Professor Carsten Tichelmann ist das ein klassisches Beispiel für verschenkten Wohnraum in bester Innenstadtlage. Und den gibt es in dieser Form noch an vielen anderen Stellen in Darmstadt.
Und die umzustrukturieren, also den Discounter mit seiner Funktion sehr wohl zu belassen, aber diese Flächen dort nachzuverdichten, ist allein in Darmstadt ein Potenzial von 3.500 bis 4.000 Wohneinheiten.
In Frankfurt hat das städtische Planungsamt das Potenzial auf Einzelhandelsflächen schon erkannt und auch untersucht. Erste geplante Maßnahme: Im Gallusviertel soll eine eingeschossige Lidl-Filiale durch einen mehrstöckigen Neubaukomplex mit über 100 Wohnungen ersetzt werden.
Gerade Frankfurt ist ein schönes Beispiel, weil wir haben in Deutschland de facto ja kein Wohnraumproblem, sondern ein Wohnraumverteilungsproblem, weil es natürlich Regionen in Deutschland gibt, bei denen der Druck auf dem Wohnungsmarkt relativ hoch ist.
Nach den Ergebnissen der neuen Deutschlandstudie der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts müsste das nicht sein, denn selbst der Ballungsraum Rhein-Main ist für Architekturprofessor Tichelmann noch vergleichsweise dünn besiedelt, mit weniger als 400 Einwohnern pro Quadratkilometer. Gut 3000 sind es in Frankfurt.
Wenn man sich dichte Städte anschaut, in Deutschland beispielsweise München mit 4500 Einwohnern pro Quadratkilometer, oder wenn man ins europäische Umland schaut, Genf, Basel, dort reden wir von 8000 bis 11000. Da haben deutsche Städte gegenüber im europäischen Vergleich ein hohes Entwicklungspotenzial.
Nicht nur auf dem Dächern von Supermarktflachbauten, auch Bürokomplexe und Parkhäuser in Städten und Regionen mit Wohnungsnot hat das Forscherteam um Professor Carsten Tichelmann für die Studie unter die Lupe genommen.
Dazu haben wir sehr intensiv realisierte Beispiele studiert. Was waren deren Randbedingungen im Hinblick auf Stellplätze, im Hinblick auf Brandschutz, im Hinblick auf bauordnungsrechtliche Grundlagen? Und wie lassen die sich auf die indizierten Fehlflächen in Städten, Gemeinden und Kommunen übertragen? Und nur die haben wir auch zugrunde gelegt.
Mit dem Ergebnis, allein in der Rhein-Main-Region mit Wiesbaden, Mainz, Offenbach, Frankfurt und Darmstadt sehen die Wissenschaftler Potenzial für gut 350.000 zusätzliche Wohnungen durch Aufstockung.
Ohne dass dafür zusätzliches Bauland ausgewiesen werden muss, ohne dass dafür neue Flächen versiegelt werden müssen. Das heißt, wir verdichten Grundstücke. Dort besteht eine große Chance drin, sehr wirtschaftlich neuen Wohnraum zu schaffen, der in der Menge nachher in der Gesamtheit den Wohnungsmarkt entspannen kann, vielleicht sogar auch zu einer Senkung von Mietpreisentwicklung führen kann.
Wenn aus dem Parkhaus ein Wohnparkhaus wird, die Deutschlandstudie 2019 zeigt großes Potenzial für neue Lösungen im engen Wohnungsmarkt, Raphael Stübig berichtete. Solche Temperaturen wie in den vergangenen Tagen und das noch im Februar. Und so ähnlich war es auch im vergangenen Jahr. Da war es schon früh warm und der Sommer selbst war dann heiß und trocken. Es regnete stellenweise über Monate hinweg gar nicht. In manchen Orten Hessens ist sogar das Wasser ausgegangen. Inzwischen hat es ja wieder geregnet, vor allem im Dezember bis hin zur ersten Februarhälfte. Und wenn es regnet, dann füllen sich eben auch langsam die unterirdischen Wasserspeicher wieder. Der Grundwasserspiegel entspannt sich, auch in Ulrichstein im Vogelsbergkreis.
Ein blau gekachelter Raum, ein Wasserbecken. Es ist fast bis zur Decke mit klarem, sauberem Trinkwasser gefüllt. Hier passen 225.000 Liter rein, so viel wie in ungefähr 1.500 Badewannen. Es ist ein Hochbehälter. Manfred Rau blickt vom Pumpenraum durch ein Fenster darauf. Er ist für das Trinkwasser in Ulrichstein zuständig.
Die Kammer ist jetzt voll, also bis oben hin fast zum Überlauf. In der letzten Periode war es ja so, dass wir den Hochbehälter nicht mehr aus eigener Kraft auffüllen konnten. Der Wasserstand ist immer tiefer gesunken und da hatten wir dann ein Milchtransportunternehmen, der jeden Tag mit dem Milchwagen Frischwasser gebracht hat vom Nachbarsort.
Das war letzten Sommer. Das Problem war, die Quellen in Ulrichstein brauchen Regenwasser, sonst versiegen sie. Bei tiefer gelegenen Grundwasserspeichern ist das oft anders. Ihnen hilft die Schwerkraft, denn in diese Speicher fließt bergab zusätzlich das Wasser aus benachbarten Grundwasserspeichern, solange die höher liegen. So ist das zum Beispiel im hessischen Ried im Oberrheingraben. Dorthin fließt unter anderem Grundwasser aus dem höher gelegenen Odenwald. Mario Hergesell arbeitet im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Die Dürre 2018, sagt er, sei im Ried bis heute kaum zu spüren. In vielen anderen hessischen Orten muss es allerdings noch etwas regnen, damit der Grundwasserpegel sich nach der Dürre im letzten Jahr wieder erholt.
Das Niederschlagsdefizit aus dem letzten Jahr ist bisher noch nicht ausgeglichen. Da fehlen immer noch rund 200 Millimeter. Das heißt, für eine nachhaltige Erholung der Grundwasserstände, da wären noch weitere Niederschläge in den kommenden Wochen erforderlich.
So ist das auch in Nordhessen in Kassel. Die Stadt bezieht das meiste Wasser aus tiefer gelegenen Grundwasserspeichern. Doch auch die kamen an ihre Grenzen, erinnert sich Ingo Pianka von den Städtischen Werken Kassel.
Je mehr man die Pumpen anschmeißt, desto größer wird der Druck da unten unter der Erde. Und ab einer gewissen Grenze würde man durch den Druck da unten alles kaputt machen. Und da muss man schon durchaus sagen, waren wir an der Grenze der Pumpleistung angelangt. Also mehr wäre nicht gegangen.
Inzwischen hat es vor allem im Dezember und im Januar wieder geregnet. Außerdem ist der Wasserverbrauch im Winter geringer als im Sommer. Aber
wir sind noch nicht vollständig regeneriert und realistisch betrachtet müssten jetzt noch 4 bis 6 Wochen durchschnittlicher Regen dazukommen, dass wir wieder auf dem Quellwasserstand und auf dem Brunnenstand sind, wie es eigentlich um diese Jahreszeit sein müsste.
Nach dem Jahrhundertsommer im letzten Jahr sind die Wasserspeicher in Hessen wieder gut gefüllt, hat uns Pascal Lasserre erklärt. Bei diesen milden Temperaturen derzeit fühlt sich ein nur wenige Millimeter kleines Tier so richtig wohl, der Borkenkäfer. Im vergangenen Jahr richteten die Käfer einen Schaden im Wert von über 50 Millionen Euro an. Damit sie sich nicht wieder so explosionsartig vermehren wie im vergangenen Jahr und Bäume dabei töten, starten Hessens Förster in den kommenden Wochen eine Offensive gegen den Borkenkäfer, wie Jens Wellhöhner berichtet.
Wer jetzt durch den Habichtswald bei Kassel streift, kann sie sehen. Die große Lichtung in der Nähe des Herkules. Hier hat vor allem Sturm Friederike vor einem Jahr viele Fichten umgeweht. Nach dem Sturm kamen die Borkenkäfer. Sie haben auch Bäume befallen, die noch stehen geblieben sind, erklärt André Schulenberg von der Landesbehörde Hessenforst.
Man sieht Fichten, die haben noch eine grüne Krone. Es löst sich aber schon die Rinde ab. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass hier Borkenkäfer noch unter der Rinde sind. Man sieht aber auch Fichten, die schon abgestorben sind. Dieses Bild wird man leider auch den ganzen Sommer über noch beobachten müssen.
Weil die Borkenkäfer sich weiter vermehren, und zwar explosionsartig. Sie leben unter der Rinde einer Fichte, bohren dort Gänge und schneiden den Baum so von Wasser und Nährstoffen ab. Im vergangenen Jahr starben so rund 500.000 Bäume allein in Hessens Staatswäldern. Besonders Nordhessen ist betroffen, der Reinhardswald und der Habichtswald zum Beispiel. Das soll nicht wieder passieren. Deshalb werden Hessens Förster in den kommenden Wochen in den Wald ausrücken als eine Art Borkenkäferpolizei und Bäume suchen, die schon vom Borkenkäfer befallen sind.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Die Borkenkäfer sind ja sehr klein, die sind nur 4 Millimeter etwa groß.
Mit dem bloßen Auge unmöglich zu entdecken. Allerdings wehrt sich der Baum selbst gegen die Borkenkäfer mit Harz. An der Rinde bilden sich kleine Harztropfen, mit denen der Baum die Käfer zu ersticken versucht.
Und diese winzig kleinen Harztröpfchen, die müssen wir dann mit dem Fernglas entdecken. Das ist keine leichte Aufgabe, aber wir werden unser Bestes geben, um so viele Borkenkäfer wie möglich rechtzeitig unschädlich zu machen.
Die befallenen Bäume tragen die Förster dann in elektronische Karten samt GPS-Position ein. Waldarbeiter können sie so schneller finden und fällen.
Wir versuchen, das Holz direkt zu ernten, sobald wir es erkannt haben. Und dann soll die Käferbrut mit dem Holz-LKW ins Sägewerk abrücken sozusagen und dann keine Gefahr mehr für den Wald darstellen.
Die Motorsäge wird wohl das ganze Jahr über in den Wäldern zu hören sein. Denn abertausende Bäume sind vom Borkenkäfer befallen. Michael Gerst, Chef von Hessenforst.
Also wir rechnen in diesem Jahr auch wieder mit erheblichem Anfall von Käferholz. Die genaue Größenordnung lässt sich im Moment nicht abschätzen, aber die Menge des Vorjahres ist sicherlich zu erwarten.
Also wieder rund 500.000 Bäume. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn dieser Februar war warm und sonnig, ideale Bedingungen für den Borkenkäfer. Jetzt muss es unbedingt regnen, sagt André Schulenberg.
Wenn das Wetter mitspielt und es auch immer wieder mal regnet, dann können wir auch das schaffen, an einigen Stellen die Schäden zu minimieren.
Die Borkenkäferpolizei von Hessenforst muss also handeln. Sonst kommt sie, die Borkenkäferinvasion.
Hessens Förster müssen zahlreiche Bäume fällen, die vom Borkenkäfer befallen wurden. Jens Wellhöhner dazu. Und damit endet der Tag in Hessen mit Dirk Leukroth.